Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther. In der heutigen Folge spreche ich mit Miri, die ich zu meinem letzten Fotoevent im vergangenen Jahr kennenlernen durfte. Miri erkrankte mit 32 Jahren an Brustkrebs. In ihrem Leben hat sie schon einiges erlebt, hat traumatische Erlebnisse hinter sich und auch die ein oder andere schwere Krankheitsdiagnose. Nachdem sie den Knoten in ihrer Brust ertastete, dauerte die Diagnose noch einige Monate, da die Ärzte sie aufgrund ihres Alters nicht ernst genommen haben und einfach nicht vermuteten, dass es sich tatsächlich um eine Krebserkrankung handeln könnte. Miri spricht davon, dass sie sich gerne einer Mastektomie mit gleichzeitigem Wiederaufbau unterzogen hätte, was jedoch in diesem Fall nicht der klassischen Vorgehensweise entsprach und von den Ärzten abgelehnt wurde. Zudem wurde sie nach der Operation nicht ausreichend versorgt und fühlte sich vom Klinikpersonal vernachlässigt. Und doch hat sie es geschafft, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Wie ihr das gelungen ist und was sie heute mit ihrem Leben macht, das erzählt sie uns im Interview. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo liebe Miri und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Wie schön, dass du da bist und dass es mit uns beiden geklappt hat. Wann hast du festgestellt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt und wie alt warst du damals?
Hallo liebe Franziska, ich freue mich auch, dass es geklappt hat und beantworte jetzt gleich mal die erste Frage. Also ich war zum Zeitpunkt meiner Diagnose 32, es war im November 2020, als ich die Diagnose erhalten habe, aber im August habe ich den Knoten oder meine damalige Freundin den Knoten ertastet und ja, genau.
Warum hat das so lange gedauert, bis November, von August bis November? Das ist ja eine kleine Zeitspanne dazwischen.
Klein, nicht wirklich, wenn man betrachtet. Also es war so, dass, wie gesagt, ich habe am selben Tag noch angerufen. Und man muss dazu sagen, dass ich eine bekannte Mastopathie habe, mit der ich auch medikamentös eingestellt bin. Und eine Mastopathie zeigt sich dadurch, dass immer das Gewebe sowieso verhärtet ist und kleine Knötchen da waren. Am Telefon in der gynäkologischen Praxis wurde mich nach meinem Geburtsdatum gefragt. Und ja, und dann habe ich das halt gesagt und aufgrund dessen hieß es dann am Telefon so, ja, in dem Alter kann ja nichts Schlimmes sein. Und dann, ja, vergingen lange 3 Monate, in der das Teil dann halt gestreut ist.
Das heißt, die Ärzte haben es erstmal abgetan, weil du einfach auch noch nicht das typische Alter hattest.
Genau, also es war gar nicht, ich kam ja gar nicht zur Ärztin durch. Ich war ja bei der Sprechstundenhilfe.
Wahnsinn. Wie war denn dein Leben zu der Zeit?
Durchwachsen, muss ich sagen. Also ich war gerade frisch, oder was heißt frisch, 9 Monate in einer Beziehung. War aber auch ziemlich turbulent. Also ich war viel unterwegs, war eigentlich nie zu Hause, war viel arbeiten, habe Sport gemacht und keine Ahnung, irgendwann um 12 mal nachts war ich dann mit allem fertig. Also es war schon schön, aber auch turbulent, würde ich es mal so sagen.
Nachdem du im November 2020 beim Arzt warst, wie ging das weiter? Wann hast du deine Diagnose dann erhalten und wie war der Behandlungsverlauf?
Also am 2. November war ja eigentlich also die Sonographie und man muss vielleicht dazu sagen, dass ich Krankenschwester bin. Also ich kenne mich auch ein bisschen aus mit solchen Sachen und mir war ab dem Moment im Sono eigentlich schon klar, dass das was Bösartiges sein muss, so die Ränder, also ich habe das halt gesehen, dass das nichts Gutes sein kann und die Tage darauf ging es dann aber ganz schön schnell, also Punktion, Mammographie, also das ging innerhalb dann von wenigen Tagen, würde ich jetzt mal sagen, die mir allerdings wie Wochen vorkamen und ja, ich glaube so nach 7 bis 10 Tagen war es dann endgültig alle Ergebnisse durch und dann war der Befund klar.
Wie ging dein Behandlungsverlauf weiter?
Ja, dann wurde ich auch relativ schnell operiert. Ende November, wo dann echt alles klar war, wurde ich zum ersten Mal operiert. Und dann wurde ich heimgeschickt und dann 7 Tage später habe ich einen Anruf gekriegt, dass das halt nicht alles raus ist und dass ich nochmal nachoperiert werden muss. Das hat dann die zweite OP 10 Tage später, also nach der ersten OP 10 Tage später, wurde ich dann nochmal operiert. Ja, und dann hat im Ende Januar hat dann die Bestrahlung angefangen. Da habe ich 28 Stück gekriegt. Und ja, jetzt befinde ich mich in der Antihormontherapie. Eine Chemotherapie hat bei mir nicht stattgefunden. Ja, das hat verschiedene Gründe, auf die ich nachher dann nochmal eingehen werde.
Hm. Du sagst, dass du zweimal operiert wurdest. Brusterhaltend oder hast du wieder neu aufbauen lassen?
Genau. Also das war auch so ein Thema, dass im Arztgespräch ich eigentlich schon gesagt hatte, ich hätte eigentlich gerne eine Entfernung der Brüste mit Silikonwiederaufbau. Und das wurde aber im Krankenhaus noch abgelehnt. Also die haben gesagt, sie operieren brusterhaltend. Und das ist in Deutschland wohl auch so rechtens. Ich habe mittlerweile rausbekommen, dass es wohl auch ein bisschen davon abhängig ist, an welchen Arzt man gerät, in welches Krankenhaus. Und ja, aber dadurch, dass das halt so schnell ging und mein Kopf sowieso außer Gefecht war, habe ich da halt, klar, mir noch eine Zweitmeinung eingeholt, aber dann, habe ich da keine Chance dann gesehen. Heute würde ich es vielleicht anders machen oder heute habe ich auch ein anderes Wissen natürlich. So war das.
Das heißt, du warst auch erstmal ja wahrscheinlich voll bis oben hin mit all den Infos, die die Ärzte dir gegeben haben mit deiner Diagnose. Mhm. Du hast gesagt, du hast keine Chemotherapie bekommen. Wie war das? Hast du dich bewusst gegen eine Chemotherapie entschieden oder haben dir die Ärzte dazu geraten? Wie bist du also ohne Chemotherapie aus der Sache rausgekommen?
Ja, beides eigentlich. Also am Anfang hieß es, dass eine Chemotherapie nur 0,3% überhaupt anschlagen würde und dass man empfiehlt, das nicht zu tun. Und dann aber, nachdem das dann nochmal weiter, was weiß ich, untersucht wurde oder was sie da gemacht haben, hieß es am Ende 3 bis 5% oder waren es 7, ich bin mir nicht mehr sicher. Und zum zweiten Thema, ja, ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade typisch und manch anderer wird sagen oder hat auch zu mir gesagt, nimm mit, was geht oder tu, was du kannst. Aber aus einer alten Krankheit raus, aus der ich eigentlich gerade war, zum Zeitpunkt der Diagnose, habe ich mich bewusst dagegen entschieden, genau.
Wie verträgst du denn deine momentane Medikation?
Überhaupt nicht. Also wird auch immer schlimmer. Also, dass ich jetzt sagen würde, wenn mich jemand oder wenn du mich jetzt fragst, wie verträgst du die Therapie, würde ich sagen, überhaupt gar nicht. Und das ist halt echt, wird immer schlimmer. Also es ist halt echt, dass ich tagsüber eigentlich nur schlaf und nachts dann Herzrasen, Schweißausbrüche umziehen und halt total fix und alle bin. Also so körperlich auch einfach ausglaubt. So, ja, also so mal vom Schlimmsten und dann halt noch die Knochenschmerzen und sowas halt noch dazukommt, aber so vom Lifestyle oder vom Tagesablauf, wenn ich jetzt gerade überlege, im Januar will ich wieder arbeiten gehen, wenn ich von Reha wieder da bin, frage ich mich halt, wie soll ich das machen? Außer vielleicht im Nachtdienst und selbst dann. Also.
Das heißt, du bekommst jetzt eine Antihormontherapie. Das ist das, was du nicht so gut verträgst, oder?
Ja, genau. Und das ist halt auch jetzt, also die meisten in meinem Alter kriegen ja dieses Tamoxifen. Und ich kriege aber eine Therapie, die eigentlich Menschen die eigentlich schon in den Wechseljahren sind. Und ich glaube, das ist halt so ein krasses Eingreifen in den Körper, dass der gar nicht weiß, was los ist, weil das so von jetzt auf gleich komplett das ganze Östrogen weggenommen kriegt. Und dass ich halt glaube, ist halt nicht natürlich der Weg. Also der Körper merkt, dass irgendwas passiert gerade, was da nicht passieren sollte.
Du hast mir ja letztes Mal erzählt, dass du gerne eine andere Behandlungsweise bekommen hättest. Nämlich, du hättest gerne eine Mastektomie gehabt mit gleichzeitigem Wiederaufbau der Brust und auch hättest dir ja davon erhofft, dass du dann möglicherweise diese Antihormontherapie nicht brauchst, weil alles raus ist, oder?
Genau, aber ich habe da jetzt mittlerweile auch bei dem Krebsinformationsdienst angerufen letzte Woche und bin jetzt ein bisschen schlauer.
Sehr gut.
Und zwar ist es so, dass ich gar nicht um die Antihormontherapie drumherum kommen würde, also um einen Teil, ja. Ich bräuchte trotzdem diese 3-Monats-Spritze. Es wird zwar das Medikament, das ist täglich oral einnehmen, wird wegfallen, aber eigentlich wissen wir ja gar nicht, welches Medikament der beiden ich jetzt nicht vertrage oder ob es eine Kombi von beiden ist. Und zwar ist es halt so, dass das Östrogen nicht nur im Kopf und der Gebärmutter gebildet wird, sondern auch noch in Nieren und ich weiß nicht, was sie noch gesagt hat. Also ich bräuchte trotzdem zumindest einen Teil davon. Sie hat mir jetzt aber noch empfohlen, ich soll mal ansprechen bei der Gynäkologin, dass man mal den Hersteller von dem oralen Medikament wechselt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass das oft auch was bringt. Und das wollte ich jetzt, wenn ich nächstes Mal zur Spritze gehe, dann mal ansprechen, ob wir das mal probieren können. Also, dass es wohl ein bisschen teurer ist und dass es auch nicht jeder Gynäkologe macht. Aber aufgrund dessen, dass ich halt so krasse Nebenwirkungen habe, wäre das durchaus möglich, hat sie gemeint.
Hast du das dann schon mal angesprochen beim Arzt, dass du diese Nebenwirkungen hast?
Ja, öfter schon.
Und was hat deine Ärztin darauf gesagt? Hat die nicht irgendwie von sich aus vorgeschlagen, dass man das Medikament mal wechseln könnte?
Nee, gar nicht. Also ich bin ja immer noch bei der Gynäkologin vom Anfang und habe da jetzt aber auch vor, den Arzt jetzt wirklich auch mal zu wechseln. Da habe ich jetzt also mittlerweile auch rausgefunden, dass ich dazu auch das Recht habe, weil es zu mir am Anfang hieß, ich muss 3 Jahre krebsfrei sein, um den Arzt zu wechseln. Ist aber nicht so. Also deswegen...
Wer hat dir das denn gesagt?
Ja, auch bei der Gynäkologin, also die Ärztin. Jedenfalls, ich habe das angesprochen bei ihr und sie hat das Einzige, was sie eigentlich mir dann geraten oder gesagt hat, war, da muss man halt durch und sie kann mir ein paar pflanzliche Sachen noch verordnen. Die nehme ich auch, aber die bringen halt nun mal gar nichts.
Denkst du, dass es hier in Deutschland ein grundsätzliches Problem mit der freien Entscheidung gibt in Bezug auf den eigenen Körper und auf die Behandlungsweise?
Ja.
Das heißt, du hättest dir ja gerne gewünscht, dass du in der Operation, dass du nicht brusterhaltend operiert wirst, sondern dass du die Mastektomie mit dem Wiederaufbau bekommst. Wurde denn auf diesen Wunsch eingegangen von Arztseite aus?
Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, wir haben da wirklich ein grundsätzliches Problem. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man sagt, aufgrund des Alters operieren wir jetzt erstmal brusterhaltend. Weil ich finde, im Grunde ist das jeder Mensch Entscheidung über seinen eigenen Körper. Und ich habe überhaupt kein Recht gehabt, da irgendwie irgendwas mitzubestimmen. Und damals wusste ich ja noch gar nicht, was auf mich zukommt mit dieser Antihormontherapie, wie es mir geht und so. Also da war dieser Punkt, man nimmt vielleicht alles weg, dass ich die Therapie nicht brauche, ja noch gar nicht, aber mir ging es um die eigene Sicherheit und selbst heute ist so, wie ich mir das nämlich damals schon gedacht habe, dass ich mich quasi hinhangel auf eine nächsten 3-monatliche Untersuchung und dass ich einfach von meinem eigenen Sicherheitsgefühl viel besser aufgehoben gewesen wäre, wenn ich eine Mastektomie bekommen hätte, die ich mir wirklich gewünscht habe und das ausdrücklich mehrmals gesagt habe.
Hast du das Gefühl, dass dein Arzt dir oder deine Ärztin auch vermittelt hat, dass du noch eine Zweitmeinung und eine Drittmeinung, je nachdem wie viel du möchtest, dass du das einholen kannst? Oder haben die Ärzte eher vermittelt, dass es jetzt alles schnell gehen muss?
Die haben vermittelt, dass es alles schnell gehen muss, aber zum Glück bin ich jetzt nicht gerade auf den Mund gefallen und wusste das selber, dass ich mir eine Zweitmeinung einholen darf und kann.
Welche Nachsorge hast du erhalten?
Boah, katastrophal. Also ein bisschen muss ich das Ganze in Schutz nehmen oder will ich das Ganze immer in Schutz nehmen, dass ich sage, es war wirklich höchst Corona-Zeit. Also während meiner zweiten OP wurde eigentlich beschlossen, dass jetzt auch ein Besuchsverbot besteht. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich aufwache und kein Mensch ist da. Und ich glaube, Corona hat einen großen Teil dazu beigetragen, wie das alles in der Nachsorge passiert ist, dass ich natürlich es nicht in Ordnung finde, aber dass es vielleicht auch so ein Stück weit mich nicht ganz so wütend dann macht, wenn ich drüber nachdenke, warum war das vielleicht so, weil ich halt ein Mensch bin, ich denke immer viel nach, warum passieren Dinge, wie sie passieren und dass das vielleicht ein Stück weit eine Rechtfertigung war. Also es war eigentlich, dass ich so null versorgt wurde. Also wenn ich nicht meinen eigenes Wissen gehabt hätte durch meine Ausbildung, durch meinen Beruf, hätte mir kein Mensch meine Drainagen mal erklärt, was daraus entstanden wäre, will man sich eigentlich nicht vorstellen. Ich bin allein aufgestanden, was eigentlich auch ein No-Go ist nach so einer Operation. Ich habe kein Kompressions-BH gehabt oder anbekommen. Ich lag 5 Tage eigentlich oben ohne da. Keiner hat mir gesagt, was ich tun soll, und ich war außer Gefecht. Ich habe in dem Moment, natürlich war ich Patient und nicht die Krankenschwester. Eigentlich weiß ich's, aber ich habe darüber nicht nachgedacht und ich habe eigentlich nur geschlafen. Und mir wurde nicht gesagt, du hast ein Recht auf eine Lymphdrainage, oder es gibt auch Sachen, auch wenn du brusterhaltend operiert bist, die man vielleicht benutzen könnt und sowas. Und das habe ich dann erst alles so nach und nach, wo ich wieder fitter wurde, dann selber bin ich zum Arzt und habe gesagt, ich glaube, ich brauche eine Lymphdrainage, ich brauche ein Kompressions-BH, ich brauche irgendwas, um das auszugleichen. Und ja, dass das halt irgendwie insgesamt alles echt schrecklich verlaufen ist, die Nachsorge. Also,
hat sich denn deine Brust durch die möglicherweise fehlende Nachsorge, also durch das möglicherweise fehlenden Kompressions-BH irgendwie anders entwickelt? Hat sich irgendwie, denkst du, die Form zum Beispiel wäre anders gewesen, wenn du ein Kompressions-BH gehabt hättest? Wäre der Heilungsprozess dann schneller gegangen? Oder warum ist ein Kompressions-BH nach einer Operation so wichtig?
Also, ich denke, man könnte jetzt nicht unbedingt ausschließen, dass ein Lymphödem trotzdem entstanden wäre, weil man muss bei mir dazu sagen, wurden ja 13 Lymphknoten entnommen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es hätte vermieden werden können, aber man hätte ja zumindest mal prophylaktisch was tun können. Die Brust hat sich ja verändert. Also ich habe auch heute noch, das war ja November 2020, und auch heute habe ich immer noch das Gefühl, die Brust platzt. Also ich habe ein richtig heftiges Lymphödem in Brust, Arm und Thorax, Rückenbereich entwickelt. Also immer noch, trotz 2 Mal die Woche Lymphdrainage, trotz Kompressionsstrumpf, trotz Sport, trotz guter Ernährung und allem. Also ja, das bleibt einfach, glaube ich, so wie es ist. Und auch die Brüste sind unterschiedlich groß. Also durch das Ödem ist die Brust halt richtig viel größer. Und das ist ja eigentlich auch untypisch.
Ja, ja. Hast du versucht, in das Berufsleben zurückzukehren? Und wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, habe ich versucht. Und zwar war es halt auch so, dass ich gemerkt habe gerade irgendwie das erste Mal so richtig auf mich höre, glaube ich. Und dass es damals aber halt so war, wo die Wiedereingliederung hätte stattfinden sollen, dass ich da auch mich habe wieder von außen beeinflussen lassen. So, du musst doch jetzt wieder arbeiten. Und ich habe aber eigentlich gemerkt, so trotz dass eigentlich jetzt schon 1,5 Jahre rum sind, ich brauche einfach Zeit, habe ich gemerkt. Ich habe es dann trotzdem wieder versucht, weil ich eben mich habe beeinflussen lassen und auch gedacht habe, vielleicht wäre es auch gut, mal wieder was zu tun. Und aber am Abend vorher, bevor die Wiedereingliederung hätte stattfinden sollen, habe ich die Panikattacke meines Lebens gekriegt und alles hat so in mir geschrien, du willst das nicht, mach das nicht. Und dass ich das dann auch so kommuniziert habe, also am nächsten Tag mit meiner Chefin, und habe ihr das erzählt, was passiert ist, ja, so angesprochen habe. Und dass ab dem Zeitpunkt dann mir eigentlich klar war, du gehst nimmer zurück, also das ist nicht das, was du willst.
Was machst du zurzeit, außer dass du zur Lymphdrainage gehst und diverse Untersuchungen? Also machst du irgendetwas beruflich zurzeit?
Ja, also es war ja so, ich muss da vielleicht jetzt mal auch noch ein bisschen mit Instagram ausholen. Es war ja so, dass ich, habe ja vorhin schon erzählt, ich war irgendwie ständig unterwegs und habe immer was getan, und es war halt für mich ganz schlimm, wo ich dann so quasi ans Bett gefesselt war über Monate, weil ich habe dann ja auch noch nach den Brust-OPs wurde ich ja noch an den Händen operiert, weil ich da dann noch einen Karpaltunnel durch die Antihormontherapie entwickelt habe. Also ich lag wirklich wochenlang da, war nicht arbeiten, habe keinen Sport gemacht und nix. Und dass ich dann halt, dass in der Zeit mir Instagram wirklich richtig viel geholfen hat, dass ich da halt Aufklärungsarbeit gemacht habe, und dass das, glaube ich, so mich die Zeit über jetzt auch ein bisschen getragen hat. Also da hat sich dann auch ganz viel mit Fotografie noch entwickelt, dass ich über Instagram auf Amöna gekommen bin. Und Amöna ist halt ein ganz großes Sanitätshaus. Und ich habe mit denen immer so ein bisschen am Anfang also meine Geschichte erzählt. Dann habe ich ein bisschen Werbung gemacht für ein BH und dann war es halt so Anfang des Jahres, dass die halt gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, auf 450-Euro Basis für die zu arbeiten. Und jetzt ist es halt so, dass ich so, wie jetzt letzte Woche, war ich in Berlin und war in Salzburg und halt immer so ein paar Mal im Monat. Für ein paar Tage bin ich in irgendeiner Stadt und da bin ich dann quasi Modell, also die Menschen, die da einen Einführungskurs kriegen, sind von kleineren Sanitätshäusern und die kriegen halt erstmal Kurse über Brustversorgung, Brustkrebs insgesamt. Und ich bin halt mittags dann die Praxis und die müssen dann mich halt vermessen und gucken, wie kann man jetzt diese Asymmetrie wieder ausgleichen, was braucht die Patientin und das, was eigentlich mir gefehlt hat. Und irgendwie alles, was ich gerade tue, habe ich das Gefühl, ist das, was mir gefehlt hat oder das, was ich brauche und das will ich tun, auch in Zukunft. Und deswegen war auch beruflich klar, ich werde nimmer zurückgehen in mein altes Leben, in dieses, ja, irgendwie nichts zurückgeben, aber ständig was geben. Und so habe ich halt das Gefühl, jetzt passt es gerade zu meinem Leben, so wie es sein soll. Und jetzt muss ich nach meinem Gefühl gehen, endlich mal, und mich nicht übergehen.
Hast du auf dich selbst zu hören durch die Erkrankung gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das nie gemacht. Ich war schon öfter krank. Also so mein ganzes Leben lang war eigentlich nie so ganz cool. Also ich war nie ganz gesund. Aber irgendwie ist das dieses Mal was komplett anderes, dass ich wirklich sage, wird ja, durch die Erkrankung habe ich gelernt, auf mich selber zu hören. Und das ist das erste Mal, dass ich das auch so durchziehe. Ich habe es vielleicht schon vorher als gespürt, aber ich habe es nie geschafft, mich durchzusetzen oder zu sagen, so und so ist mein Wille, das will ich. Und
das ist total schön, dass du das für dich mitnehmen konntest. Welche Erfahrungen hast du aus finanzieller Sicht gemacht?
Schlechte eigentlich. Also ich habe mich total verschuldet die Zeit. Das Geld hat halt vorne und hinten nicht gereicht. Aktuell ist es eigentlich so, dass es halt, dass ich echt weiß nicht, was ich dazu eigentlich sage, soll nichts mehr wahrscheinlich. Aber das, als ich aus dem Krankengeld gerutscht bin ins Arbeitslosengeld, war eigentlich schon klar, ich muss nochmal in Reha, weil ich begutachtet wurde wegen Teilerwerbsminderungsrente, weil ich, egal in welchem Beruf, durch die Antihormontherapie, wenn das so bleibt, in keinem Job mehr diese 85%, die ich gearbeitet habe, arbeiten kann. Und dann hieß es halt Reha vor Rente. Das heißt, ich muss jetzt ein zweites Mal in Reha und warte da drauf, jetzt eigentlich schon seit Monaten. Und dass es halt dieser Übergang vom Krankengeld ins Arbeitslosengeld nicht funktioniert hat, weil die gesagt hat, naja, es wurde ja begutachtet, die kann ja eigentlich wieder arbeiten, aber bedenke ja nicht, dass ich nochmal in Reha gehe und einen neuen Job anfangen will, das erste Mal im Leben. Und ich kann jetzt ja nicht irgendwas anfangen, und dann in zwei Wochen sagen, ich gehe jetzt in Reha. Mittlerweile übrigens hat sich jetzt letzte Woche ergeben, dass mein Termin jetzt mal endlich klar ist. Also Anfang November komme ich in Reha und ich will eigentlich am 1. Januar dann wieder anfangen, auch zu arbeiten, wenn es dann klappt.
Was möchtest du dann arbeiten im Januar?
Also ich habe jetzt durch Amöna auch, das sind ja verschiedene Sanitätshäuser, möchte ich in einem Sanitätshaus festarbeiten mich um die Brustversorgung eben so, wie es hätte sein sollen, von Beginn an, ab dem ersten OP-Tag bis in die Nachsorge rein, mich kümmern, dass die Leute halt gut versorgt sind.
Das ist total schön, weil das ist ja auch mit deinem ursprünglichen Beruf als Krankenschwester vereinbar, ne? Das geht ja Hand in Hand.
Genau, und deswegen, glaube ich, kriege ich auch gerade so viele Angebote, weil erstens bin ich selbst betroffen und zweitens habe ich das medizinische Hintergrundwissen. Und deswegen, glaube ich, ist das auch so, dass die halt suchen. Das Problem ist jetzt nur das Leben nach dem Krebs. Du kannst es halt nicht vergleichen mit vorher. Also es ist ein komplett anderes Leben und alles wurde so über den Haufen ausgeschüttet, dass das alles nochmal so neu sortiert wurde. Und ich glaube, man kann halt nicht mehr in irgendwas, was Altes jetzt nochmal, oder ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie nochmal irgendwas von meinem alten Leben weiterzuführen. Und ich habe viel verloren, aber irgendwie habe ich genauso viel gewonnen. Und ich will das so, wie die Einstellung von mir jetzt ist, so ist sie ja tatsächlich nicht bei jedem. Also, dass ich glaube, ich kann da schon auch was reißen und das will ich auch. Also, auf jeden Fall.
Was würdest du denn Frauen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht ihre Diagnose gerade erst vor kurzer Zeit erhalten haben?
Also, ich glaube, es ist immer irgendwie ein Prozess und es bedeutet, du musst dich mit dir selber beschäftigen. Und ich persönlich würde sagen, also ich wollte immer aus dem Weg gehen, mal genauer hinzuschauen, aber schlussendlich war es das, was ich da alles durchlaufen habe, das, wo mich heute an den Punkt gebracht habe, wo ich bin, also dass man echt mal hinschauen sollte und dass es am Ende auch, wenn es ein Scherbenhaufen ist, am Ende trotzdem gut wird, weil du halt Punkte vielleicht auch mal genauer betrachtest, die du verdrängt hast oder die du einfach nicht sehen konntest und du halt gezwungen wirst und dass ich glaube, dass so eine Heilung auf jeden Fall möglich ist und dass man halt nicht aufgeben sollte, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und dass, ich weiß nicht, das Thema schön trotz Krebs, den Hashtag benutze ich ganz oft, also dass ich auch finde, ich habe mich noch nie so schön oder weiblich gefühlt, wie ich das jetzt tue, obwohl der Körper versehrt ist und obwohl die Krankheiten meinen Körper widerspiegeln. Aber ich glaube, das Innere, was jetzt die Heilung betrifft, das strahlt so nach außen. Und ich gefalle mir auf den Fotos heute so viel besser wie noch vor 2 Jahren.
Das ist total schön. Und überraschenderweise sagen das wirklich viele Frauen, dass obwohl der Körper versehrt ist, wie du schon gesagt hast, man irgendwie doch ein ganz anderes Gefühl für sich selbst, für den eigenen Körper entwickelt hat. Das finde ich total schön und das finde ich ganz wertvoll, dass du das jetzt nochmal so deutlich gesagt hast. Du hast ja mit 32 Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen. Hast du schon vorher Erfahrungen gesammelt, wie es ist, sich krank zu fühlen oder krank zu sein?
Ja, bei mir war es ja so, ich habe es vorhin schon mal in irgendeiner Passage kurz erwähnt, dass ich eigentlich nie gesund war. Aber gesund sein ist nicht unbedingt körperlich, sondern das kann ja auch psychisch sein und Menschen sehen das nicht unbedingt gleich. Und bei mir war es halt schon in frühen Jahren, eigentlich seit ich denken kann, dass ich mich nicht gesund gefühlt habe. Und ich hatte halt schon immer Depressionen, Angststörungen und so weiter und wurde auch schon im Jugendalter, war ich in der ersten Klinik. Und das wurde dann auch relativ gut behandelt. Also sage ich mal, die Angststörungen, die Depressionen, mit denen habe ich dann immer besser gelernt, umzugehen. Und dann war es aber 2017 so, dass ich einer Magersucht erkrankt bin. Und das war, abgesehen vom Krebs jetzt, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Weil daran wäre ich auch schon mal fast gestorben. Also ich habe echt 33 Kilo gehabt und wurde zwangsernährt. Also das war kurz, also die Ärzte haben gesagt, noch ein paar Tage länger und ich wäre tot gewesen. Ich habe auch heute noch Herz und Gehirnfunktionen funktionieren halt nicht mehr richtig. Also ich habe da noch Folgeschäden von damals auch schon. Und jetzt mit dem Cancer Brain kann man sich vorstellen, was das mit dem Gehirn alles so gemacht hat. Und das war halt eben 2017, 2018, 2019 bin ich langsam wieder geheilt quasi von den Essstörungen. Und 2020 war ja dann die Brustkrebsdiagnose.
Wie hat denn dein privates Umfeld darauf reagiert? Darauf, dass du magersüchtig warst und dann hattest du ja dich da gerade wieder rausgezogen und dann kam die Brustkrebsdiagnose.
Also was die Magersucht angeht oder die Essstörungen oder die psychischen Erkrankungen, schwieriges Thema. Also das habe ich halt gerade mit der Magersucht ganz lang vertuscht. Also das ist ja auch typisch, also krankheitsspezifisch, dass man das halt dann auch so dreht, wie man es will. Und ich habe es ganz lang geschafft, muss ich sagen, immer wieder Ausreden zu finden. Selbst von meiner Partnerin damals. Alle haben gedacht, da muss man doch helfen. Aber ich habe das halt so gedreht, dass ich einfach nicht mehr essen muss, weil ich sterben wollte in dem Moment. ja, dann war es ja so, dass ich dann, nachdem ich dann zwangsernährt wurde, kam ich sofort in eine Akutklinik, wo dann eigentlich rauskam, warum ich eigentlich überhaupt diese ganzen psychischen Erkrankungen habe, nämlich eigentlich, dass ich traumatisiert bin und dass das Gehirn irgendwie verdrängt oder vergessen hat. Nachdem das dann alles nochmal hochgeholt wurde durch Hypnose und Flashbacks und so und dieses Trauma eigentlich mal angegangen wurde, habe ich es dann nach und nach geschafft, wieder angefangen zu lernen, zu essen, zu laufen, zu sprechen. Ich konnte gar nichts mehr, ich war wie ein Baby. Und dann hatte ich damals in der Klinik, weil, also ich war frisch verheiratet, muss ich dazu sagen, als ich in die Klinik damals kam. Und die Ehe war aber eigentlich schon durch die Essstörung kaputt. Und dann habe ich eine neue Frau dort kennengelernt und habe mich verliebt und habe das dann damals meiner Ehepartnerin gesagt. Die hat sich dann natürlich daraufhin getrennt. Und es hat dann aber noch eine Weile gedauert, bis ich dann mit der neuen Partnerin zusammenkam. Und wie gesagt, wir waren erst eigentlich 9 Monate zusammen, bevor die Diagnose Brustkrebs dann kam. Vom Grundding her habe ich zum Glück tolle Menschen gehabt, die mich da auch aufgefangen haben und mir beigestanden sind bis heute auch. Meine Partnerin hat sich dann getrennt, jetzt letztes Jahr im November, ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her. Ich bin mir nicht sicher, ob das was damit zu tun hat oder nicht, aber ich denke, einen Einfluss darauf hatte das schon, die Trennung, wobei es da auch noch ganz viele andere Sachen gab, die einfach schwierig waren und die dann schlussendlich zur Trennung geführt haben.
Das heißt, du hattest, nachdem du mit der Essstörung ins Krankenhaus eingeliefert wurdest, hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen, wo das Trauma herkommt, wo das Trauma sitzt. Nachdem du also angefangen hast mit der Traumatherapie, würdest du sagen, dass dich diese wieder zurück ins Leben geholt hat?
Ja, irgendwie schon. Ich sag das auch immer, es ist jetzt gerade wie so eine gelb-orange-rote Ampel gewesen nochmal. Ich glaube, das Leben hat mich öfter schon wachgerüttelt und ich glaube auch letztes Mal, ich habe schon verstanden, bloß habe ich halt nicht gehandelt. Also und dieses Mal ist so, ich habe verstanden und ich handle zum ersten Mal. Aber ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun oder damit, was du für eine Meinung auf andere Menschen gibst und dass es gar nicht darum geht, was andere über dich denken. Und selbst wenn ich jetzt 2 Jahre daheim bin, ich habe meine Zeit gebraucht und kein Mensch braucht mir sagen, so und so ist richtig, weil ich höre ja, was richtig ist, aber der Unterschied ist, ich handle jetzt auch danach.
Und diese Zeit hat dir ja eigentlich die Krebserkrankung gegeben, ne? Also mit dieser Krebserkrankung ist das ja wie ein Stoppschild und du hast diesmal nicht wieder gleich danach weitergearbeitet und so weiter, sondern die Erkrankung hat dich gezwungen, innezuhalten und dich mit dir selbst zu beschäftigen.
Ja, und ich glaube, dass jede Krankheit ein Hinweis auf irgendwas sein soll, so wie es die Magersucht mit dem Trauma wäre. Ich wäre nie darauf gekommen, dass ich eigentlich traumatisiert bin ohne die Erkrankung. Und ich wäre auch ohne den Krebs wahrscheinlich nie darauf gekommen, mal auf mich selber zu achten oder für mich einzustehen und das zu tun, was eigentlich ich wirklich, wirklich will.
Schön, ja. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und für deine Offenheit und dafür, dass du auch ganz klar die Botschaft sendest, dass es wichtig ist, auf den eigenen Körper und auf das eigene Bauchgefühl zu hören und entsprechend zu handeln.
Ich hoffe sehr, dass du aus Miris Geschichte auch einige Dinge für dich mitnehmen konntest. Und wie immer freue ich mich riesig, wenn du deine Gedanken zur Folge auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit uns teilen möchtest und wir uns gemeinsam zu dem Thema austauschen können. Wenn du gern mehr über meine Arbeit und den Podcast Lebe Selbstvoll erfahren möchtest oder du dich zu unserem Projekt Fotoshootings informieren willst, dann findest du alle Infos auf meiner Homepage oder auf schönundstark.de. Am Montag, den 26. Juni, findet unser diesjähriges Schön und Stark Foto-Event statt. Gemeinsam mit vielen betroffenen Frauen möchten wir ein neues Mutmacherfoto erstellen, um gemeinsam für das Thema Frauen und Krebs zu sensibilisieren. Das Event soll außerdem dir und jeder Betroffenen Mut machen und ermutigen, dich selbst mehr zu lieben und anzunehmen, so wie du bist. Anmelden kannst du dich auf schönundstark.de noch bis Mitte Mai. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teile gerne diese Folge mit deinen Freunden und deiner Familie und hilf uns so, das Fotoprojekt Schön und Stark und den Podcast Lebe Selbstvoll weiter in die Welt zu tragen und so viele weitere Frauen auf dem Weg der Heilung zu unterstützen, wie es uns möglich ist. Ich wünsche dir alles Gute, lebe selbstvoll, deine Franziska.